D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Einen schönen Dienstagabend wünsche ich euch. Hier ist was los in eine Stunde Film. Wenn das 2014 nicht total uncool wäre zu sagen, dann würde ich jetzt sagen, Heidewitzka, Herr Kapitän. Der liebe Herr Gesangsverein und der heilige Bimbam haben sich zusammengetan, um für euch ein Feuerwerk an bunten Bildern ins Radio zu pressen. Wir sprechen heute nicht nur über zwei sehr sehenswerte Neustarts im Kino diese Woche. Es startet der Thriller Zulu mit Forest Whitaker und Orlando Bloom und das Drama Labor Day mit Kate Winslet und Josh Brolin. Wir machen heute auch amtliche Filmpolitik in der Sendung. Die großartige Katja Riemann ist mein Gast, mit der spreche ich heute Tacheles über den Deutschen Filmpreis, der nämlich am kommenden Samstag in Berlin verliehen wird und dessen Verleihung nach ganz ähnlichen Regeln funktioniert wie bei den Oscars. Und wir freuen uns alle gemeinsam ein zweites Loch dahin, wo keine Sonne scheint, weil seine Uhr endlich wieder tickt. Na, wer kennt sie, die Uhr? Kiefer Sutherland alias CTU-Agent Jack Bauer ist zurück. In den USA ist die 9. Staffel von 24 gestartet. Heute nachts zieht Bezahl-Fernsehsender Sky nach und ab morgen können dann alle, die auch kein Sky haben, die erste Folge schon schauen. In Deutschland runterladen gegen Kohle natürlich. Wie das geht, wer das anbietet, was das soll und vor allem, was Jack Bauer in der neunten Staffel so zu reißen hat, das besprechen wir auch heute. In den kommenden etwa 55 Minuten. Ich bin hier, ihr auch. Vorhang auf, Bühne frei für eine Stunde Film.
D-Radio Wissen.
Die meisten von euch werden sich sicherlich noch sehr gut an das berühmte Gangster-Duo Vincent und Jules aus Pulp Fiction erinnern, damals gespielt von John Travolta und Samuel L. Jackson. In Zulu, einem Thriller, der Donnerstag, also übermorgen bei uns im Kino startet, haben wir es mit einem ähnlichen Duo zu tun, nur dass das keine Gangster sind, sondern zumindest offiziell Polizisten, die sich allerdings manchmal nicht wirklich so benehmen. Der schwarze Ali, gespielt von Forest Whitaker, und der weiße Brian, gespielt von Orlando Bloom, sind zwei Cops, die in Südafrika, in Kapstadt, in einem Mordfall ermitteln. Eine junge weiße Frau wurde erschlagen. Brian und Ali ermitteln in der gefährlichen Drogenszene der Stadt.
Ich habe über die Sache am Strand gelesen.
Erzähl mir doch nicht, dass du lesen kannst.
Die Frauen lesen für mich.
Du bist sicher eine Literaturexpertin.
Ich habe die Bibel auf meinen Arsch tätowiert.
Wo habt ihr ihn gefunden?
Die treiben sich doch überall herum.
Und die anderen? Wo sind sie?
Sagte ich gefährliche Drogenszene, ich korrigiere und sage scheißgefährliche Drogenszene. Die beiden Cops stellen fest, dass es hier mit skrupellosen, todesmutigen Dealern und Bossen zu tun haben und wundern sich, dass es überhaupt keine Schwachstelle zu geben scheint. Alle halten irgendwie dicht und vor allem jede Gang scheint jede andere Gang ausschalten zu wollen, daher die vielen Schießereien im Film. Es wirkt irgendwie, als dürfte das, was hinter diesen Drogengeschäften steht, was da abläuft, auf keinen Fall irgendwie ans Tageslicht kommen. Auch die Familien der beiden Polizisten werden bedroht, die selbst ja immer tiefer in diesen Fall abrutschen. Und plötzlich ist Apartheid wieder ein ganz großes Thema, nämlich als Brian und Ali ein uraltes Euthanasie-Programm entdecken.
Nazi-Zeug, ein geheimes Projekt. Wissenschaftler und Doktoren hatten vom Regime den Auftrag, chemische Waffen zu entwickeln, Viren und so ein Scheiß. Sie sollten alles Mögliche erfinden, damit die Schwarzen sich nicht weiter vermehren.
Das ist so eine Stelle im Film, die es häufiger mal gibt, leider, wo die Geschichte so ein bisschen aus dem Ruder läuft und man das Gefühl hat, ja gut, das ist jetzt echt ein bisschen sehr an den Haaren herbeigezogen, wie das eine im Film jetzt plötzlich was mit dem anderen zu tun haben sollen. Das ist vielleicht eine Schwachstelle des Films, ändert aber nichts daran, dass Zulu von Anfang bis Ende wirklich sehr, sehr spannend ist und dieses Lob verdienen vor allem und in erster Linie die Schauspieler. Forest Whitaker ist eh ein ganz großer, spielt es auch hier wahnsinnig gut. Aber auch Orlando Bloom wird hier endlich mal so ein bisschen diese Sunny-Boy-Attitüde los. Er ist in dem Polizisten-Duo als Brian so mit 7 Tage Fusselbart, aufgepumpten Muckis, zutätowiert und mit Alkoholproblemen, ist er der Hitzkopf oder wenn man so will, der Badkopf von den beiden, während Whitakers Ali immer ja eher so der Besonnene ist, der aufgrund seiner eigenen Zulu-Herkunft einfach besser mit den Menschen in Kapstadt umgehen kann, so ein bisschen bisschen der zugänglichere oder, wenn man so will, der Good Cop ist. Zwei Polizisten, absolut an ihren Grenzen, bildlich mischt sich da so ein bisschen Pulp Fiction, durchaus auch, was die Brutalität im Film angeht, mit der Optik so aus Blood Diamond, wer sich an den erinnert, mit Leonardo DiCaprio. Viel Staub, viel Dreck, viel Armut, Waffen, Drogen, viel Leid. Ist keine einfache Kost, das mit Sicherheit nicht. Wer aber auf ganz gut gemachte, etwas derbere Thriller steht, der kann in diesen hier auf jeden Fall ganz gut reingehen. Zulu ab übermorgen Donnerstag bei uns im Kino.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Was den Amis ihr Academy Award ist, das ist der deutschen Filmwirtschaft der deutsche Filmpreis. Der heißt bei uns nicht Oscar wie in Hollywood, sondern Lola, weil es eine goldene Frau ist und kein Kerl, so eingehüllt in so ein Filmband, ebenfalls golden. Zum ersten Mal, das hört sich so ein bisschen gerade an wie bei der Sendung mit der Maus, oder? Warte mal, dann aber wenigstens richtig. Moment. So. Was den Amis ihr Academy Award ist, ist der deutschen Filmwirtschaft der deutsche Filmpreis. Der heißt bei uns nicht Oscar wie in Hollywood, sondern Lola, weil es eine goldene Frau ist und kein Kerl. Eingehüllt in ein Filmband, ebenfalls golden. Zum ersten Mal 1951 verliehen, da hieß er aber noch nicht Lola und sah auch noch anders aus. Lola heißt er, also sie, erst seit 1999. So, reicht mit Sendung mit der Maus, oder? Gut, was ich eigentlich erzählen wollte, bevor ich kurz abgelenkt war, war, dass die Ähnlichkeit des deutschen Filmpreises zum Oscar seit 2003 vor allem in der Ähnlichkeit der Gremien liegt, die die Preise verleihen. Beim Oscar ist das bekannterweise die Academy of Motion Pictures, Arts and Sciences, die mittlerweile über 6000 Mitglieder hat aus der Filmwirtschaft, Filmbranche. Da sind auch Regisseure, Autoren, Schauspieler und so weiter mit dabei. In Deutschland wurde 2003 die Deutsche Filmakademie gegründet, quasi als Pendant zur Academy in Hollywood. Da sind rund 1500 Mitglieder zurzeit, glaube ich, auch drin. Auch Filmschaffende natürlich, die dann über die Vergabe des Deutschen Filmpreises entscheiden. Heißt also am Ende, sowohl beim Oscar als auch bei der Lola kommt es vor, dass am Ende einer auf der Bühne einen Preis entgegennimmt, der vorher möglicherweise selbst für sich abgestimmt hatte, weil er eben zur Academy oder zur Filmakademie gehört. Klingt komisch, ist aber so. Ist wirklich so, falls das einige von euch noch nicht gewusst haben. Und eine, der das in diesem Jahr wirklich so gehen könnte, ist Katja Riemann. Die ist nämlich sowohl Mitglied der Filmakademie als auch nominiert für den Deutschen Filmpreis in der Kategorie Beste Nebendarstellerin für ihre zugegebenermaßen sehr witzige Rolle als Schuldirektorin in Fuck You Goethe, dem erfolgreichsten Kinofilm 2013 in Deutschland. Nicht nur erfolgreichster deutscher Kinofilm, sondern wirklich erfolgreichster Kinofilm in Deutschland. So viele Leute waren da drin. Über 6 Millionen. Was eine ganz witzige Sache ist in Bezug auf den Filmpreis. Denn Fuck You Goethe, eine Komödie, 5-mal nominiert beim Deutschen Filmpreis. Das ist wirklich selten. Ich habe Katja Riemann getroffen und wir haben die gesamte deutsche Filmwirtschaft an sich mal ein bisschen gemeinsam unter die Lupe genommen. Auch mit der Frage, ob es so nach amerikanischem Vorbild, wo die Franchises ja seit einigen Jahren so eine Vormachtstellung haben, ob es auch in Deutschland möglicherweise so kommen wird, dass die Studios und Filmverleihe sich bald nur noch irgendwie an Fortsetzungen erfolgreicher Filme rantrauen.
Ja, die Verleiher haben vor allem inzwischen wahnsinnig viel Macht. Mir ist das jetzt gerade, ich habe das jetzt gerade am eigenen Leib erlebt und nach dem Casting irgendwie für einen großen Film, wo ich wirklich dachte, guck mal, jetzt sind wir in derselben Situation wie in Amerika mit den Studios. Weißt du, dass ja natürlich auch Regisseure wie Till oder Matthias oder auch zum Beispiel der Sven Unterwald, der so Otto-Filme gedreht hat, dass die gebunden sind an eine Firma, so wie eben in Amerika, die an ein Studio gebunden sind. Ne? Ja. Das sind natürlich hier meistens die Majors und dann kommt vielleicht noch Konstantin dazu oder so. weiß nicht, was Bora da für einen Vertrag hat. Und dann sind die verpflichtet, 4 Jahre lang oder keine Ahnung, wie viele Filme auch immer für die nur zu drehen. Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Das ist auf der einen Seite was Tolles, weil du weißt, du kannst jetzt hier Sachen ausprobieren oder sowas und machen und kannst deine Miete zahlen. Oder deine Häuser kaufen. Ich habe keine Ahnung. Und auf der anderen Seite gäbe es vielleicht Angebote von anderen Produktionen oder so, die dir vielleicht sehr wohlgefällig wären. Und die darfst du dann nicht machen. Das weiß ich, kann es nicht beurteilen. Ich bin da jetzt kein Regisseur oder so, aber ich finde es immer schade, wenn dann doch die Fragen nach Kommerzialität, Marketing und dem Versuch, einen Erfolg zu gestalten, zu zwingen geradewegs, so groß wird, dass jeglicher künstlerischer Ansatz oder filmischer Ansatz dadurch so totgemacht wird oder zumindest minimiert wird. Und ich finde nach wie vor, dass zum Beispiel auch Besetzungsfragen oder sowas oder jegliche künstlerischen Entscheidungen innerhalb eines Films diejenigen, die die Kreativen machen sollten, die schöpferisch sind.
Ja.
Ja, und die anderen sollten die unterstützen. Ja, oder auch beraten, aber nicht entscheiden. Aber das bin ich wahrscheinlich echt oldschool oder so.
Nee, finde ich überhaupt gar nicht oldschool. Ich finde das eine sehr, sehr weise Sicht drauf letzten Endes, weil das nämlich genau das ist, was hier in Amerika passiert. Die Macht der Produzenten, die mittlerweile quasi das Casting übernehmen, und der Regisseur ist quasi so eine Art Executive Director. Absolut. Der darf noch irgendwie ausführen, aber hat ansonsten wenig zu sagen. Liegt darin vielleicht auch so ein bisschen der Grund, dieses, sag ich mal, nennen das jetzt mal dieses Filmpreisstreits, den es in den letzten Jahren noch immer mal gab, dass Till sich auch beschwert hat und gesagt hat, wie kann denn das sein, dass der Filmpreis die ganzen erfolgreichen Komödien, die wir machen, überhaupt nicht berücksichtigt, und ja, vielleicht da ja aber auch eine Begründung drin liegt zu sagen, wir wollen aber gerade beim Filmpreis die Werke uns genauer angucken, die nicht in jedem Kino gelaufen sind, die vielleicht kleiner sind, aber die ganz wunderbare Leistungen beinhalten.
Du, das weiß ich nicht. Also, weil dies ist ja jetzt eine Komödie. Fuck you, Goethe.
Kann ja auch eine Konsequenz sein.
Und wir haben 5 Nominierungen.
Ja.
Wir haben sogar eine Nominierung für besten Film.
Richtig.
Das ist ziemlich krass irgendwie. Mhm. Also das ist natürlich dann vielleicht auch so ein Fuck you ins Gesicht von anderen Leuten oder so. Da kann man aber sehen, dass die Akademie schon auch dazu in der Lage ist. Und die Akademie sind ja wir alle, wie du weißt.
Klar.
Also, ne, ich weiß nicht, wie viel sind wir inzwischen? 1.800?
1.500.
1.500 Leute. Und da ist natürlich die Frage, wie genau nimmt da jeder seine Aufgabe, die sich diese ganzen Filme auch anzugucken? Ich bin jetzt relativ amtlich, muss ich sagen. Und aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass alle 1.500 Leute Fuck you, Goethe gesehen haben.
Mit Sicherheit sogar.
Vielleicht. Und ich weiß es, das habe ich deiner Kollegin von auch schon gesagt, dass ich weiß es also aus eigener Erfahrung von vorhergehenden Jahren, wo ich auch meine Filme in dieser Kiste waren und hinterher Kollegen kamen und sich wunderten, dass ich keinen Filmpreis gekriegt hatte. Ich hatte mich auch gewundert. Und bei Relativitätstheorie zum Beispiel. Und sie sagten dann, ey, der ist ja so geil. Und warum hast du den? Ich sag, weil du mich nicht gewählt hast, du Arschloch. Weil du den Film erst jetzt geguckt hast und nicht vor einem halben Jahr. Weißt du? So, also das ist dann manchmal die Moral dahinter. Man sollte ja Kollegen nicht verraten, aber ich glaube, es gibt wirklich eine Moral in dieser Akademie, die sich noch verbessern kann, aber die sind gerade auf einem guten Weg. Weil natürlich jeder, der in der Kiste ist, ja auch will, dass die anderen sich das angucken. Das ist ja, weil das Prinzip grundsätzlich, wie das funktioniert, die Abstimmung ist sehr gut. Also die ist super und gerecht und das machen die Amis auch so anscheinend, obwohl ich ja jetzt auch schon wieder andere Sachen gehört habe, was da abgeht da bei den Academies.
Ja, ja.
So, das so White Man über 60 und so.
Ja, ich finde, an so einem Film wie Fuck You Goethe kam der Deutsche Filmpreis nicht vorbei. Es geht nicht. Du kannst diesen Film nicht beim Deutschen Filmpreis 2014 ignorieren letzten Endes, wenn er einfach so einen Erfolg gehabt hat. Und ja,
aber
nicht
ist
nur
das nicht schön? Ich finde es schön für die Akademie und auch für die Öffentlichkeit, dass man sagt, da ist jetzt so ein wirklich so ein Meisterwerk, wie ich finde, Kunst von Edgar Reitz. Die andere Heimat, hast du das gesehen? Dann guck dir das nochmal an.
Falls du das sehen.
Ey, ich weiß, es ist ein langer Film, aber es ist jede, ich fand, es war jede Minute ein großer Genuss. Der ist auch so schön fotografiert von Gernot Roll. Also es ist wirklich Film, Kunst at its best. Und dann so wir daneben.
Ja.
Dass das natürlich so die Spannbreite ist, auch des deutschen Kinos. Das ist doch ganz toll. Da haben wir doch irgendwie einen Schritt gemacht.
Ja, ich finde, das ist so ein Spagat, der doch auch nicht wehtut.
Nee,
den
überhaupt.
Den kann man doch machen.
Nein, absolut nicht. Bin ich gespannt, was da jetzt dann dabei. Also ich glaube, es wird ein lustiger Abend, der 9., oder?
Mit Sicherheit.
Ja,
allein
was
schon
ziehe
durch,
ich nur an?
Allein schon durch Jan Josef. Ja, gute Frage. Vielleicht schläfst du da mehr als eine Stunde drüber.
Da bin ich im absoluten Jetlag, weil wir drehen nämlich in New York noch mit Margarete.
Okay.
Ja, ich fliege jetzt nächste Woche nach New York.
Bei Barbara zu Hause.
Genau, bei Barbara zu Hause drehen wir jetzt nicht, aber ich darf bei ihr, weil ich fahre schon einen Tag eher, darf ich bei ihr schlafen. Und da komme ich dann gerade aus New York und bin im totalen Jetlag. Ich weiß nicht, in welche Richtung. Ist man da dann abends wach oder müde?
Der Zurück-Jetlag ist der, wo du nachts wach bist. Und tagsüber.
Dann ist doch gut.
Das passt doch
eigentlich. Das passt doch. Das ist doch fantastisch. Ja, da freue ich mich schon. Brauche ich nur noch ein Kleid. Hello.
Das Kleid wird sie schon noch finden. Ich denke nicht, dass Katja Riemann am Samstag zum Deutschen Filmpreis ohne Kleid erscheinen wird. Toll war das mit ihr. Sie hatte, muss ich dazu sagen, wirklich noch, das finde ich erstaunlich, bis morgens um 6 Uhr in München gedreht. Als wir uns dann getroffen haben, hatte sie gerade mal eine Stunde überhaupt schlafen können und macht trotzdem Interviews. Das ist wirklich wahnsinnig professionell. Und ja, wer sich über die verschiedenen im Gespräch aufgetauchten, nicht zugeordneten Namen gewundert hat. Mit Barbara war Barbara Sukowa gemeint und New York. Mit der wird sie nämlich auch noch weiter drehen. Katja Riemann also am Samstag beim Deutschen Filmpreis. Jan-Josef Liefers wird ihn moderieren. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich werde natürlich auch da sein für euch. Und die Interviews mit den wichtigsten Gewinnern, den traurigsten Verlierern und wer mir da sonst noch nachts betrunken vors Mikro taumelt, das kriegt ihr alles nächste Woche von mir zu hören, nächsten Dienstag in eine Stunde Film bei D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen, eine Stunde Film.
Ich muss das nicht vermuten. Ich weiß, dass einige von euch bei der Musik hier Gänsehaut kriegen. »24« Eine der wohl spannendsten Fernsehserien aller Zeiten ist zurück. 4 Jahre nach dem eigentlichen Serienfinale, 8 Staffeln gab es. 2010 war alles vorbei mit Kiefer Sutherland als extremer Anti-Terror-Agent, Jack Bauer als Agent der CTU. Und lange Zeit danach war ja die Rede von einem 24-Kinofilm. Den zu realisieren hat man irgendwie nicht geschafft. Dafür kommt 24 jetzt zurück in einer Miniserie. Was heißt das für uns? Bisher war es ja so, dass eine Staffel 24 genau 24 Folgen hatte, jede Folge eine Stunde lang, damit eine Staffel genau einen Tag, also 24 Stunden, abbildet. Das ist jetzt in der 9. Staffel, die den Titel Live Another Day trägt, ist es anders. Leider, sag ich erstmal, es sind nur insgesamt 12 Folgen geworden. Vielleicht auch eine Kostenfrage. Jede Folge ist wieder eine Stunde lang. Die Staffel zeigt aber trotzdem einen ganzen Tag wie früher. Das heißt also, wir wissen jetzt schon mal, es wird Zeitsprünge geben. Da sprechen wir auch noch drüber. Erstmal aber, worum geht's denn inhaltlich dieses Mal, ohne natürlich um Himmels Willen zu viel zu verraten. Gucken wir einfach mal in den Trailer rein. Ich weiß, das ist im Radio immer ein klein bisschen schwierig. Deshalb gucken wir rein, indem ich einfach ein bisschen was dazu erzähle.
Freeze it right there. It's power.
Also, Jack Bauer natürlich wieder von Kiefer Sutherland gespielt, war ja Ende der 8. Staffel im Exil verschwunden, war abgetaucht, da gab es diese dramatische, tränenreiche Szene, als seine langjährige Lieblingskollegin Chloe ihn damals quasi aus dem Radar hat verschwinden lassen. Jack Bauer taucht also jetzt irgendwie auf Überwachungskameras wieder auf. Und zwar in London. Es geht gleich ganz gut los. Er steht nämlich unter Verdacht, zwei russische Diplomaten ermordet zu haben. So, wer Jack Bauer kennt, der weiß, dass er schon oft unter Verdacht stand, selbst einer von den Bösen zu sein, weil ja auch die Methoden, mit denen er gegen Terroristen ermittelt hat, nicht immer so ganz die legalsten waren. Aber in der Regel ist er natürlich der, der selbst die bösen Jungs jagt und am Ende dann zur Strecke bringen will. In den USA angelaufen, hatte ich schon gesagt. Heute Nacht zieht Sky als deutscher Fernsehsender nach, allerdings auch natürlich in der Originalversion. Also so schnell mal eben eine Serie, und wenn es nur eine Folge ist, zu synchronisieren und fertig zu overvoicen, das geht natürlich nicht. Das Schöne ist aber, im Gegensatz zu Game of Thrones, da haben wir neulich drüber gesprochen, was ja Sky exklusiv im deutschen Fernsehen oder auch generell hier bei uns für sich gekauft hat, wird es 24, die neunte Staffel, eben nicht nur bei Sky geben, sondern, und jetzt aufgepasst und mitgeschrieben, direkt nach der Ausstrahlung in Amerika ist Sky dran. Ja, aber weitere 24 Stunden später, das heißt also schon morgen, könnt ihr euch, wenn ihr 24-Fans seid, die erste Folge schon natürlich gegen Kohle runterladen. Das geht beispielsweise bei iTunes, es geht bei Maxdome, es geht bei Xbox Video, es geht bei Sony PlayStation Entertainment Network, es geht bei Amazon Instant Video und bei Videoload. Einfach um sie der Fairness halber alle genannt zu haben. Das heißt, es gibt wirklich Möglichkeiten genug, ab morgen Mittwoch, dem 7. Mai, mitzuziehen und dann von Woche zu Woche sich jeweils die brandneuen Folgen im englischen Original, ich sag's nochmal dazu, anzugucken. Wer das alles synchronisiert auf Deutsch sehen will, der muss halt noch ein bisschen länger warten. Das wird noch eine Zeit lang dauern, bis die Folgen dann da auch soweit bearbeitet sind. Wenn alles klappt, dann sprechen wir gleich mit der Vorsitzenden eines 24-Fanclubs. Da bin ich sehr gespannt drauf. Hoffe, dass ich die gleich erreiche, die Katrin, und wir ein bisschen quatschen können, wie sie mit ihrem Fanclub das Ganze begleiten wird, ob sie tatsächlich jetzt auch dann immer einen Tag versetzt sich die einzelnen Folgen beschaffen und gemeinsam gucken. Oder es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ne? Ich zum Beispiel gucke so Staffeln immer gerne am Stück weg, weil ich ganz schlecht von einer zur nächsten Woche warten kann. Da sprechen wir gleich drüber. Ich versuche jetzt gleich die Katrin zu erreichen am Telefon und bin gespannt, wie der Fanclub die neue Staffel 24 begleiten wird.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Ich bin Tom Westerholt und das hier sind die Film-News mit Inga Hinnenkamp.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Immer mehr Star Wars News. Seit die ersten Meldungen zum Cast des neuen Star Wars Films Episode 7 die Runde gemacht haben, nehmen die News kein Ende. Als wolle man jetzt unmittelbar nach Drehstart schon die Werbetrommel rühren, gibt es fast täglich neue Infos und Fotos vom Set. Ein weiterer Leckerbissen für die Fans ist sicherlich das Bild eines alten Bekannten, das im Netz kursiert. Es zeigt Han Solos und Luke Skywalkers treuesten und vermutlich auch haarigsten Freund, den Wookie Chewbacca. Der wird nicht nur als Figur in Episode 7 dabei sein, sondern es wird sogar Originalschauspieler Peter Mayhew in dessen Kostüm stecken. Die Rückkehr von Jar Jar Binks wird die Fans dagegen wohl auf ein neues spalten in das Lager der Fans und das Lager derer, die die pausenlos dummes Zeug sabbelnde orangehäutige Amphibie immer schon nervtötend fanden. Bangelina wieder zusammen. Seit der Actionkomödie Mr. und Mrs. Smith, bei deren Dreh Angelina Jolie und Brad Pitt vor etwa 10 Jahren ein Paar wurden, haben beide nicht mehr gemeinsam vor der Kamera gestanden. Das soll sich nun ändern, heißt es aus verschiedenen amerikanischen Quellen. Demnach habe Angelina Jolie ein Drehbuch geschrieben, das mit ihr und ihrem Dauerverlobten Brad Pitt in den Hauptrollen verfilmt werden soll. Die Geschichte spielt demnach in Europa und geht vermutlich eher in Richtung Drama als in Richtung Action. Für Jolie wäre es nach ihrem Film In the Land of Blood and Honey der zweite eigene Film nach eigenem Buch. Ob sie aber auch hier die Regie übernehmen will, ist nicht bekannt. Schnipp, schnapp, Jackman ab. Da hat er aber nochmal ordentlich Glück gehabt, der Hugh Jackman. Wie der Star der X-Men-Filme jetzt bekannt gab, wäre ihm beim Dreh zu X-Men Zukunft ist Vergangenheit beinahe ein folgenschweres Missgeschick passiert. In einer Szene des Films ist der Wolverine-Darsteller wohl vollständig unbekleidet, bis auf die berühmten Adamantium-Krallen, die aus seinen Fingerknöcheln ragen. Eigentlich hätte die Szene wegen der Nacktheit auch an einem geschlossenen Set gedreht werden sollen. Als Jackman dann aber um eine Ecke bog, hatten sich dort einige Damen der Produktionsfirma versteckt. Ich habe mich total erschrocken, sagte Hugh Jackman jetzt und instinktiv sofort versucht, mich notdürftig zu bedecken. Dabei habe ich mir mit einer der Krallen in die Innenseite des Oberschenkels geschnitten. Und zum Glück war es nur der Oberschenkel, meinte der Star. Die Metallkrallen seien nach dem Vorfall dann durch Plastikmodelle ersetzt worden, bevor der Star sich noch wichtigere Körperteile verletzt. Um welche Szene es sich gehandelt haben könnte, ist ab dem 22. Mai im Kino zu sehen, wenn X-Men Zukunft ist Vergangenheit bei uns startet.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Katrin?
Hallo.
Es hat geklappt, Gott sei Dank. Einmal bist du mir eben aus der Leitung entwischt, aber jetzt Gott sei Dank funktioniert es wieder. Ich will dir mal gerne kurz was vorspielen. Ich hoffe, du kannst das durchs Telefon hören, weil ich dich dazu gleich was fragen möchte. Pass auf.
Okay, leg los.
Die folgenden Ereignisse finden zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens statt. Am Tag der kalifornischen Vorwahl zur amerikanischen Präsidentschaft. Alles, was Sie sehen, geschieht in Echtzeit.
Gänsehaut, oder?
Und wie?
Kannst du dich erinnern?
Na klar.
Das waren die ersten Sekunden der ersten Folge der ersten Staffel von 24 damals. Ja, ganz genau. Hast du damals das schon quasi als Fanclub gesehen oder warst du damals noch alleine, weil es ja alles ganz frisch und ganz neu war und der Fanclub kam erst später?
Ich habe die erste Staffel nicht mal live im Fernsehen gesehen.
Ja, ging mir auch so übrigens.
Der Fanclub kam später, dritte Staffel kam der Fanclub.
Ja.
Zweite Staffel habe ich schon gesettet geguckt, das muss man sehen. Erste Staffel lief erstmal an mir vorbei, wie es wahrscheinlich bei vielen war.
Richtig.
Serie, wie geht denn das?
Richtig.
Ist ja total blöd. Immer jede Folge eine Woche warten, nee.
Ja, und irgendwie RTL 2 damals, ich habe nochmal nachgeguckt. 2003 war es bei uns, die Erstausstrahlung auf RTL 2. Irgendwo versteckt, mehr oder weniger.
Und es war viel Werbung.
Und es war wahnsinnig viel Werbung, absolut, ja. Und dann, was ich von vornherein bei 24 unaushaltbar fand, dieses Warten von Woche zu Woche.
Das ist unaushaltbar.
Auch heute noch.
Es ist ein Cliffhanger. Du hattest ja schon in der Werbung einen Cliffhanger.
Richtig.
Wenn man es im Fernsehen geguckt hat, gedacht, oh nee, das kann nicht wahr sein. Und du wusstest, es wird zum Folgenende schlimmer. Wie sollte es die ganze Woche über werden?
Ganz genau.
Es ist keine, für mich immer noch, oder für die meisten im Fanclub, es gibt ja immer mehrere Meinungen dazu, es ist keine Serie, die man eine Folge pro Woche genießen kann, weil es einfach nicht geht.
Das finde ich interessant. Das finde ich interessant. Du sagst, bei euch im Fanclub gibt es also auch unterschiedliche Sehgewohnheiten. Es gibt die, die wirklich dann warten, bis eine ganze Staffel da ist und dann an einem Wochenende durchgucken. Und es gibt die, die von Woche zu Woche gucken.
Es gibt Hardcore-Leute, die wirklich so krass drauf sind, die machen das. Die setzen sich auch vor den Fernseher oder jetzt bei der neuen, wo man sich halt irgendwo besorgen kann, hin und sagen, ich gucke die Folge, die in der Woche gezeigt wird.
Ja. Du aber nicht, entnehme ich dem.
Großartig. Dieses Mal ist es sehr gespalten.
Ja.
Ich könnte mir ja ab morgen was runterladen.
Richtig.
Die Versuchung ist groß.
Aber?
Aber ich bin ja ein Dauergucker. Also ich bin ja ein, wir haben 24 Folgen, jetzt natürlich nur noch 12, aber wir hatten immer 24 Folgen. Wir kaufen uns gerne einen Staffelpack, wie auch immer. Wir gucken es eigentlich gerne komplett. Also ich persönlich. Aber dieses Mal ist es schwer.
Ja, geht mir genauso, weil man natürlich jetzt nach diesen 4 Jahren Pause will man natürlich auch irgendwie schon wissen, wie geht denn das da jetzt morgen oder heute Nacht besser gesagt, wie geht denn das in London da weiter?
Und bei 23+1 bei unserem Fanclub?
Der heißt 23+1?
Ja.
Sehr schön.
Ja, eine Bierlaune. Auf jeden Fall sitzen auch, ich sag mal, 22 plus 1 sitzen auch hier rum.
Okay.
Ja, wir feiern natürlich quasi rein.
Ja.
Und haben uns aber auch geschworen, morgen lädt sich keiner die erste Folge runter.
Okay.
Wir versuchen alle, wer es durchhält. Es ist keine Auflage, aber es wäre schön, wenn wir es durchhalten,
okay,
dass wir nächste Woche vielleicht wenigstens 2 Folgen.
Zum Einstieg.
Ah, ja.
Okay.
Aber wie gesagt, die Versuchung ist dieses Mal so groß, weil der eine hat halt Bezahlfernsehen zu Hause.
Ja.
Jeder kann bei iTunes was kaufen, es ist keine Frage. Dieses Mal ist es sehr, sehr schwer, auch für die, die sonst sagen, oh komm, nee, ja, 12, es sind ja auch nur 12.
Ja.
Wir machen sie am Stück. Dieses Mal ist es für uns User echt schwer.
Komm, dann lass uns noch kurz irgendwie ein bisschen inhaltlich werden, natürlich ohne zu viel zu spoilern, das wollen wir nicht machen. Ich habe schon gesagt, das ist bekannt, das kann man auch im Trailer überall sehen, die neue Staffel, die 9., die 12 Folgen, es spielt in London. Jack Bauer wird zufällig wieder entdeckt, scheint in etwas verstrickt zu sein. Was wünscht sich denn der Fanclub von dieser Staffel? Was sollte drin sein, was sollte nicht drin sein?
Also wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, was auf jeden Fall drin sein soll, war die übergreifende Meinung, wir hätten es einfach gerne, wenn Charles Logan seinen eigenen Selbstmordanschlag überlebt. Wir wollen einfach wissen, was er noch drauf hat.
Ja, Charles Logan, muss man dazu sagen, ist in welchen Staffeln Präsident gewesen? 5, 6?
In der vierten ist er Präsident geworden, als Übergangspräsident.
Ja.
In der fünften war er komplett Präsident.
Sehr schön. Und in der sechsten hat er sich notdürftig weggeballert im Büro.
Genau, nee, in der siebten hat seine Frau ihn versucht abzustechen.
Mein Gott.
Und in der achten war er Berater von Präsidentin Taylor.
Ja, das unterscheidet die Präsidentin des Fanclubs vom Moderator, der nur dürftig informiert ist. Also
naja,
gut, ich kann nicht versprechen, dass er wirklich drin auftauchen wird. Was sollte
wie gesagt,
sonst
wir,
drin
wir
sein?
Wir haben uns alle nicht weiter informiert. Wir
okay.
wissen alle nicht, wir haben uns alle geschworen, ey, nicht nachgucken, nicht
ja.
irgendwelche Chatrooms besuchen, wo schon irgendwas ausgeplaudert wird, weil in Amerika ist es ja auch schon so und so viel früher.
Ja.
Nein. Charles Logan wäre cool.
Ah, was ist mit Kim? Kim Bauer, die Tochter von Jack Bauer?
Och nö. Och, nicht noch eine Staffel.
Ja, ich will nichts spoilern, wie gesagt. Ich will ja auch nichts verraten, aber...
Meinung,
okay.
Sie war in der ersten Staffel niedlich, in der zweiten hatte sie irgendwie ihren Sinn, in der dritten wurde sie schon lästig. Ey, Kinder in Serien, es macht einfach keinen Sinn.
Okay, wir sind uns einig, wir wollen auf jeden Fall eine starke Chloe haben in der 9. Staffel.
Sicher, wir wollen Jack, wie er einfach ist, beziehungslos,
ja.
draufgängerisch. Er muss die Welt retten, er kann auch nichts anderes. Hätte er was Anständiges gelernt, kein Thema, er muss einfach die Welt retten. Was uns total interessiert...
Ja.
Und das war der einzige Streitpunkt, wo einige sagen, na, ich guck doch vielleicht mal irgendwie in Amerika nach. Wir wollen einfach total gern wissen, wer Präsident ist.
Ja.
Ist es
ja.
jemand, den man kennt?
Berechtigte Frage.
Was macht Taylor?
Ja, ja. Auch
irgendwie aus dem Knast? Wir wissen es nicht.
Auch da werde ich mich hüten, die in Rage zu versetzen, die jetzt gerade zuhören und sich auch überraschen lassen wollen. Was ich bisher gesehen habe, es wird... irrsinnig spannend. Das habe ich schon sehen können bis hierher. Ich wünsche euch auf jeden Fall, Katrin, mit dem 24-Fanclub 23 plus 1, den Namen finde ich immer noch super. Ich wünsche euch viel Spaß. Vielleicht sprechen wir ja irgendwie übernächste Woche nochmal, so nach der Sichtung der ersten beiden Folgen, ob ihr enttäuscht oder ob ihr sehr zufrieden seid mit dem Einstieg in die 9. Staffel. Ich danke dir auf jeden Fall erstmal sehr für die Zeit, die du dir genommen hast und wünsche
Kein
dir
Problem,
und euch noch einen ganz schönen Dienstagabend.
Danke gleichfalls. Viel
Macht's
Spaß
gut.
noch bei der Sendung und hab einen schönen Abend.
Danke, bis dann. Tschüss.
Jo, ciao.
Katrin aus Berlin, Vorsitzende des 24-Fanclubs 23 plus 1, finde ich sehr schön. Also Fans tatsächlich, die wahnsinnig neugierig darauf sind, wie es bei 24 heute Nacht dann weitergeht. Ab heute Nacht im deutschen Fernsehen auf Sky zu sehen und dann ab morgen schon downloadbar gegen Kohle natürlich auf iTunes, Maxdome, Xbox Video, Sony PlayStation Entertainment Network, Amazon Instant Video und Videoload. Ich nenne sie nur deshalb alle, damit es einfach fair bleibt, weil das die Plattformen sind, wo ihr euch ab morgen die erste Folge der 9. Staffel von 24 runterladen könnt.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Jetzt habe ich mich eben mit der Katrin und ihrem Fanclub, ihrem 24-Serien-Fanclub ein bisschen verquatscht und möchte euch aber gerne noch einen Kurztipp nachreichen, nämlich im Kino am Donnerstag, da hatten wir erst einen Film heute Abend, Labor Day ist der zweite, den ich euch noch kurz ans Herz legen möchte. Die Hauptrolle spielt Kate Winslet als alleinerziehende Mutter, die am Labor Day, Feiertag in Amerika, Tag der Arbeit, Ende der 80er Jahre in einem Einkaufszentrum zusammen mit ihrem Sohn den verletzten Frank aufnimmt, der sie bittet, ob er vielleicht kurz mitkommen könnte. Scheint ihm nicht gut zu gehen, scheint ein netter Typ zu sein. Kate Winslet, wie gesagt, alleinerziehende Mutter, nimmt ihn mit nach Hause. Dort stellt sich heraus, Frank, gespielt vom großartigen Josh Brolin, ist ein entflohener Sträfling. Und ich weiß nicht, ob ihr schon was vom Stockholm-Syndrom gehört habt. Das ist, wenn sich sozusagen gekidnappte Menschen in ihre Entführer verlieben. Das geht so ein bisschen in die Richtung hier, denn Frank ist tatsächlich ein wahnsinnig charmanter Typ und Adele, gespielt von Kate Winslet, verliebt sich in ihn.
Ich sollte gehen. Die kommen erst in ein paar Stunden wieder. Einen besseren Zeitpunkt wird es nicht geben.
Vielleicht morgen, wenn ihre Wunde noch besser verheilt ist.
Die hören nicht auf, nach mir zu suchen, Adele.
Die haben Hunde, die wittern ihr Blut. Sie sollten lieber ihre Wunde noch heilen lassen.
Sie sollten nicht gehen.
Adele und Frank verlieben sich ineinander. Die Chancen stehen natürlich sehr schlecht. Frank ist ein entflohener Sträfling, wird überall gesucht. Das ist viel, viel weniger Kitsch, als sich das im Augenblick vielleicht anhört. Schaut euch den Film an, der lohnt sich wirklich sehr. Ist ein Drama, ist aber wahnsinnig gut gespielt, vor allem von Kate Winslet und von Josh Brolin, eben weil es nicht kitschig ist, sondern weil die Gefühle, die sich da entwickeln, so unheimlich nachvollziehbar sind. Ganz, ganz schöner Film, den gebe ich euch noch mit auf den Weg. Jetzt ist es 9:02. Hier gibt es noch ein klein bisschen Musik bis zu den Nachrichten. 9:00. Ich war eine Stunde lang Tom Westerholt, bin das sehr gerne. Auch nächsten Dienstag wieder für euch. Wenn ihr wollt, hört ihr rein bei eine Stunde Film in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.